das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. An die Meldungen über Menschen, die durch Schusswaffen sterben mussten, sind die US-Amerikaner gewöhnt. Ständig kommt es hier zu tödlichen Schießereien. Doch was gestern an einer Grundschule im texanischen Uvalde geschah, sorgt selbst dort für größte Erschütterung. Ein 18-Jähriger stürmt schwer bewaffnet in die Schule, tötet anscheinend wahllos 19 Mädchen und Jungen und 2 Lehrerinnen. Die trauernden Menschen fragen sich, wie es zu dieser Bluttat kommen konnte. Und viele sind wütend, weil ihr Land es trotz solcher furchtbarer Attentate noch immer nicht geschafft hat, das Waffenrecht zu verschärfen. Kerstin Klein.
Eigentlich sollte es in dieser Pressekonferenz um Basketball gehen. Doch dem Coach der Golden State Warriors platzt der Kragen. In den vergangenen 10 Tagen wurden Afroamerikaner in Buffalo erschossen, Kirchenbesucher in Kalifornien und jetzt wurden Kinder in einer Schule ermordet. Wann unternehmen wir endlich etwas? Kerrs Auftritt geht viral, trifft den Nerv einer einmal mehr von einem Massaker erschütterten Nation. Das Motiv des Täters, auch am Tag danach, ist es unklar. Gehen die Ermittlungen weiter? Was man weiß, der 18-Jährige schießt gestern zunächst seiner Großmutter ins Gesicht, verletzt sie schwer. Dann fährt er weiter zur Grundschule, landet mit seinem Wagen im Graben, stürmt die Robb Elementary School. 19 Kinder und 2 Lehrerinnen erschießt er mit einem Sturmgewehr. Unter ihnen die 43-jährige Eva Morales. Der Täter wird von der Polizei getötet. Er stammt aus der Gegend. Ein Schulabbrecher ohne Vorstrafen. Er ist vor kurzem 18 geworden. Diese beiden Sturmgewehre postet er offenbar im Netz. Allein im vergangenen Jahr zählte das FBI 61 Amokläufe mit Schusswaffen. Der Präsident erschüttert.
I am sick and tired of it.
Ich habe es so satt. Wir müssen handeln. Und sagt mir nicht, wir haben keinen Einfluss auf dieses Gemetzel. Die Waffengesetze werden auch in den Bundesstaaten gemacht. Und Texas hat besonders laxe. Gerade erst im vergangenen Jahr unterzeichnete Gouverneur Abbott demonstrativ 7 Gesetze, die die Beschränkungen für Waffenbesitz weitgehend aufhoben. Heute zeigt sich Abbott in Uvalde tief erschüttert. Doch sowohl er als auch der republikanische Senator Cruz, der bei der Pressekonferenz hinter ihm steht, wollen an laxen Waffengesetzen festhalten. Die Antwort der Demokraten ist immer gleich: braven Bürgern ihre von der Verfassung garantierten Rechte zu rauben. Das verhindert keine Straftaten. Im US-Kongress in Washington scheitern seit Jahren alle Versuche, die Waffengesetze im Land zu verschärfen, an den Republikanern. Und auch dazu hat Coach Kerr eine klare Haltung. Wir werden in Geiselhaft genommen von Senatoren in Washington, die sich weigern, eine Abstimmung über schärfere Waffengesetze auch nur zuzulassen. Nur um an der Macht zu bleiben. Das ist erbärmlich.
Schalten wir nach Uvalde in Texas zu unserer Kollegin Katharina von Churchenthaler. Wie nehmen Sie die Stimmung vor Ort wahr? Wie geht es den Menschen?
Wir haben ja jetzt gerade im Stück sehr viele wütende Stimmen gehört. Was unser Eindruck hier ist, dass die Menschen hier sehr gedämpft sind. Sie trauern, sie sind fassungslos. Und hinter mir, genau da, ist der Eingang zur Schule. Menschen kommen immer wieder hierher, legen Blumen nieder. Man hat das Gefühl, dass dieser ganze Ort, 15.000 Einwohner, zusammenhält, um diese Tragödie ein bisschen besser zu verkraften. Es gibt zahlreiche Hilfsangebote, Gesprächsangebote. Eine Frau habe ich gerade getroffen, die mit einem Therapiehund hier vor Ort ist und die sagt, Menschen schaffen es ja oft nicht, ihre Gefühle rauszulassen und Tiere würden dabei helfen. Das sei jetzt in diesen Momenten besonders wichtig.
So sicher, wie es das nächste Schulmassaker in Amerika gibt, so sicher wird anschließend über das Waffenrecht gesprochen. Wie groß ist die Chance, dass sich diesmal was ändern wird?
Wahrscheinlich nicht sehr groß. Es ist ja nicht so, als hätte es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten keine Ansätze gegeben, keine Versuche gegeben, Gesetze zu ändern. Auch Präsident Biden, als er noch Vizepräsident war, hat oftmals versucht, stärkere Gesetze einzubringen, aber die sind immer gescheitert im Kongress. Und ich vermute nur, dass es diesmal genauso sein wird. Und ich meine, um so ein bisschen zu verstehen, wie das Gefühl in diesem Land ist, was ganz Zynisches: Übermorgen, am Freitag, findet in Houston, Texas, also im selben Bundesstaat, die Jahreskonferenz der NRA, der National Rifle Association, statt, also des größten Waffenverbandes. Und Trump hat sich angekündigt, dass er vorbeikommen wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, um zu verstehen, wie zerrissen dieses Land ist.
Nun hat sich ja der republikanische Gouverneur Greg Abbott, den wir gerade auch im Beitrag gesehen haben, eben in einer Pressekonferenz nochmal geäußert. Was hat er denn gesagt?
Ja, die Pressekonferenz, die fing eigentlich ziemlich, ich sage jetzt mal, unspektakulär an. Er hat sich bei vielen Menschen bedankt, unter anderem bei den Polizeibeamten, hat gesagt, ohne die Polizeibeamten hätte es noch viel mehr Tote gegeben. Und auf einmal wurde es laut, Stimmen wurden laut und Beto O'Rourke, sein demokratischer Herausforderer, hat sich zu Wort gemeldet, sehr laut zu Wort gemeldet, mit wütenden Worten, hat gesagt, it's on you. Du bist schuld, dass diese Tragödie passiert ist. Und ja, auch das ist natürlich der Anlass, wieder das laxe Waffenrecht, das besonders hier ja in Texas gilt.
Danke, Katharina von Schurzenthaler. Zu Amerikas Amokläufen hat Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung.
Ein junger Mann dringt in eine Grundschule ein, erschießt Kinder und Lehrer und tötet dann sich selbst. Die Tat sorgt für Erschütterung im ganzen Land. Es folgt der Ruf nach schärferen Waffengesetzen, doch es passiert nichts. Das hatten wir schon mal. Sandy Hook, die Grundschule nordöstlich von New York City, steht für dieses Drama und einen der schrecklichsten Amokläufe der USA. 10 Jahre sind seitdem vergangen. 10 Jahre mit 3.500 Massenerschießungen. Das hat das Datenportal Gun Violence Archive gezählt. Und jetzt trifft es wieder unschuldige Grundschüler, diesmal im Süden der USA, in Texas. Und wieder Trauer, Entsetzen und ein Präsident, der hilflos beklagt, er habe es satt. Und wird sich jetzt etwas ändern? Ich fürchte nicht. Mehrfach hat Joe Biden versucht, die Gesetze zu verschärfen. Damals nach Sandy Hook, als Vize unter Obama und nun als Präsident, will er wieder Sturmgewehre verbieten und Waffenkäufe überprüfen lassen. Doch dafür braucht er den Senat. Und hier scheitert er regelmäßig an der Blockade der Waffenfreunde. In der Mehrzahl Republikaner, gewählt von Waffenbesitzern, viele gesponsert von der mächtigen Waffenlobby NRA. Und der Gipfel der Verlogenheit, es war der Gouverneur von Texas, auch ein Republikaner, der erst im vergangenen Jahr die Waffengesetze gelockert hat. Derselbe Mann also, der nun angesichts des Leids in Uvalde von einer unbegreiflichen Tat spricht. Statt die amerikanische Gesellschaft abzurüsten, werden die Schulen weiter aufgerüstet, Schüler mit Sicherheitstrainings gedrillt, Wachpersonal bewaffnet. Und da kommt auch schon die nächste Forderung, bewaffnete Lehrer. Es ist eine verquere Logik, die Kapitulation einer Zivilgesellschaft.
Die Meinung von Gabi Kostorz. Es ist Tag 91 im Ukraine-Krieg und im Osten des Landes gerät die ukrainische Front ins Wanken. Russische Truppen versuchen jetzt offenbar, mehr und mehr einzelne Städte einzukreisen, um so Schlüsselpositionen im Donbass zu erobern. Die ukrainischen Truppen sind laut Präsident Selenskyj in einer schwierigen Lage. Jetzt werfe die russische Armee alles, was sie noch habe, in diesen Angriff. Denn für Moskau ist die vollständige Eroberung der ukrainischen Verwaltungsgebiete Donetsk und Luhansk wichtiges Kriegsziel. Birgit Pfirnig.
Severodonetsk. Weite Teile der Stadt sind zerstört, vor allem auch Wohngebiete. Einst ein wichtiger Chemiestandort in der Ukraine. Seit Wochen kommt die Stadt immer wieder unter Beschuss russischer Artillerie. Eine britische Hilfsorganisation versucht, Menschen aus einem Krankenhaus zu evakuieren. Die Stadt ist quasi umzingelt. Überall sind Panzer und Armeelastwagen, mit denen sie die Stadt umkreisen. Ich habe den Eindruck, die Stadt wird bald fallen.
it's about to fall.
Noch steht die Stadt in der Region Luhansk unter ukrainischer Kontrolle. Doch die Lage werde immer schwieriger, erklärt der Leiter der regionalen Militärverwaltung. Die Bombardierung unserer Stadt nimmt täglich zu. Sie werfen sogenannte Hagelraketen ab. Die russischen Truppen sind mittlerweile schon nah genug, dass sie sich im Häuserkampf mit Granatwerfern ihren Weg bahnen. Die Stadt wird rund um die Uhr zerstört, selbst dort, wo Menschen in Bunkern Schutz suchen. Die russische Armee versuche mit mindestens 10.000 Soldaten die Gegend rund um Severodonetsk zu erobern. Sie versuche, die ukrainischen Streitkräfte in Kesseln zu binden, sagt der russische Militärexperte Fjodorov. Die russischen Streitkräfte konzentrieren nun all ihre Kräfte, alle ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und Reserven, um das von Putin erklärte Ziel zu erreichen. Sie wollen die gesamte Region Luhansk erobern, auch die Teile, die jetzt noch unter der Kontrolle von Kiew stehen. Dabei zerstören die russischen Truppen nicht nur die wichtigen Industriestandorte im Donbass, sondern auch Häfen wie Mariupol. Andere sind durch Kriegsschiffe blockiert wie Odessa. Dort immer wieder Alarm. Eigentlich wollen die Menschen zurück zur Normalität. Doch die Hafenstadt bleibt unter Belagerung. Vor der Küste lauern russische Kriegsschiffe. Der Sohn dieser Frau wurde gerade eingezogen. Ich kann nur beten, dass er überleben wird. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, ist das Schlimmste. Es soll endlich aufhören. Wir wollen einfach nur unser friedliches Leben zurückbekommen. Der permanente Beschuss von Wohnvierteln, der andauernde Sirenenalarm. Seit 3 Monaten müssen Ukrainer mit der ständigen Angst leben.
Sprechen wir dazu mit Thomas Wiegold, ist Fachjournalist für Sicherheitspolitik und er hilft uns, die militärische Lage zu verstehen. Guten Abend, Herr Wiegold.
Guten Abend aus Berlin.
3 Monate Krieg. Die russische Armee hat ja schon länger ihre Angriffe auf den Donbass konzentriert und scheint jetzt Geländegewinne zu machen. Welche militärische Strategie verfolgen denn die Russen?
Nun, ganz offensichtlich haben die Russen erkannt oder auch sich überlegt, dass die große Kesselschlacht, die einige befürchtet haben, nicht stattfinden wird. Es gab ja die Befürchtung, dass ein großer Zangenangriff die ukrainischen Truppen in der Ukraine abschneiden würde und die Russen versuchen würde, dann dort alles einzukesseln. Das machen sie jetzt in deutlich kleinerem Maßstab. Sie nehmen sich einzelne Städte vor, eine nach der anderen sozusagen, erzielen dort immer wieder Gewinne. Wie viel genau kann man nur vermuten, denn die Angaben sind da immer ein bisschen widersprüchlich. Aber selbst der ukrainische Generalstab nannte heute in seinem täglichen Abendbriefing als wichtigste Bedrohung, Russland versuche, Luhansk, Donetsk, diese Provinzen komplett unter seine Kontrolle zu bekommen, schrittweise, Stück für Stück.
Beobachter haben ja bislang eher die Widerstandskraft der Ukrainer betont und dass die russische Armee herbe Verluste erleidet. Ändert sich diese Einschätzung jetzt?
Naja, das schließt sich nicht aus, dass die Russen Erfolge erzielen und trotzdem Verluste erleiden. Im Unterschied zu den Gefechten, die wir am Anfang des Krieges gesehen haben, wo russische Einheiten mit Panzern vorgestoßen sind, ist jetzt sehr viel Artillerie im Einsatz. Also von weit entfernten Stellungen werden diese Orte beschossen. Das haben wir gerade in dem Beitrag auch gesehen. Und dem haben die Ukrainer bislang eigentlich nichts entgegenzusetzen. Das sind Raketenwerfer, die zig Kilometer hinter der Frontlinie stehen. Da können die Ukrainer relativ schlecht gegen vorgehen. Und insofern, die Ukrainer erleiden hohe Verluste. Die Russen, die vor Ort kämpfen, die in diese Häuserkämpfe gehen zum Beispiel, die mit Fahrzeugen vorrücken, auch die erleiden weiter Verluste. Aber die Übermacht durch diese Raketenartillerieangriffe, die ist im Moment das Entscheidende.
Aber wie müsste denn dann die Ukraine jetzt militärisch reagieren? Wenn Sie meinen, von weit her beschossen, braucht es da einfach mehr schwere Waffen aus dem Westen?
Nun, das ist die Forderung, die die Ukraine immer drängender, immer lauter erhebt. Zum Beispiel Raketenwerfer amerikanischer Produktion, mit denen also die Raketenartillerie dann Reichweiten von 80 Kilometer erzielen kann. womit also die Ukraine selber in ähnlicher Form gegen diese russischen Artilleriestellungen vorgehen könnte. Das ist auf der Einkaufsliste der Ukraine inzwischen ganz oben. Aber der amerikanische Verteidigungsminister Lord Austin hat vorgestern noch gesagt, wir sind da in der Prüfung. Da sind auch die USA sehr vorsichtig, sehr zögerlich offensichtlich an dieser Stelle.
Jetzt heißt es ja aus dem deutschen Verteidigungsministerium angeblich, dass es eine informelle Übereinkunft der westlichen NATO-Partner gäbe, keine schweren Waffen westlicher Bauart zu liefern. Stimmt das?
Naja, so stimmt es ganz offensichtlich nicht. Es scheint ein stillschweigendes Einvernehmen zu geben, so muss man das wohl ausdrücken, keine Panzer westlicher Produktion zu liefern. Jedenfalls hat das bislang noch keine westliche Nation getan. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, dass moderne Panzer, die es in den meisten NATO-Staaten gibt, in diesen Staaten selber gebraucht werden, die sie auch selber behalten wollen. Die Frage, weswegen das jetzt auch ein bisschen gereizt debattiert wird, ist, dass Deutschland ältere Leopard 1 Panzermodelle hat, die die Industrie quasi herrichten, zur Verfügung stellen könnte. Aber da gibt es eben keine deutsche Genehmigung, genauso wenig für Marder-Schützenpanzer. Jetzt ist die Frage, gibt es da eine Absprache in der NATO? Das scheint nicht so zu sein, nach allem, was man aus anderen NATO-Staaten hört. Die deutsche Äußerung war da vielleicht etwas unglücklich.
Sie haben ja schon viele Kriege beobachtet. Wie schätzen Sie denn persönlich die Lage in der Ukraine für die zumindest nächsten Tage ein?
Nun ja, die Ukrainer, das wird, glaube ich, hier nicht so richtig wahrgenommen, aus gutem Grund, zahlen auch einen sehr hohen Blutzoll. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja vor ein paar Tagen von 50 bis 100 Gefallenen pro Tag gesprochen. Kann keiner nachprüfen, ob diese Zahl stimmt. Aber die Ukrainer haben einen sehr starken Widerstandswillen, engagieren sich sehr stark. Aber auch sie werden vom Material her und auch von der Zahl der Toten, und das sind dann ja auch immer viele zusätzliche Verwundete, werden sie Probleme haben und müssen gucken, wie sie diese Situation im Osten in den Griff bekommen.
Thomas Wiegold, vielen Dank für die Information.
Gerne.
In Stuttgart begann heute Abend der 102. Katholikentag. Erstmals seit 4 Jahren wieder in Präsenz. Und doch zieht er weniger Menschen an als früher. Dass sich die Gläubigen unter dem Dach der Kirche in Scharen abwenden, spiegelt sich auch beim großen Fest der deutschen Katholikinnen und Katholiken wider. Dabei gibt es drängende Fragen zu besprechen. Stichworte Frauenweihe, Segnung homosexueller Paare und Heirat von Priestern. Das vielleicht wichtigste kirchliche Thema ist das Ringen um die Folgen der sexualisierten Gewalt. Viele Gläubige fordern ein Umdenken, mehr noch eine grundlegende Reformierung der katholischen Kirche. Aber da macht Rom bisher nicht mit. Eva Macht.
Von Lampenfieber keine Spur. Für Irmestetter Karp ist es ihr erster Katholikentag als Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken. Prominenz aus Politik und Kirche ist auch dabei, als sie das Laientreffen mit einer unbequemen Wahrheit eröffnet.
Die Kirche steht auf dem Kopf. Der Missbrauchsskandal hat sie erschüttert, erschüttert sie weiter. Wir haben erkannt, die Strukturen unserer Kirche sind nicht so gerecht, wie wir es uns wünschen. Sie fördern, leben und teilen wirksam nur dann, wenn alle daran teilhaben dürfen und wenn das Oben und Unten aufhört.
Den Zuschauern scheint sie aus dem Herzen zu sprechen. Es gibt viel Applaus unter dem wechselhaften Himmel über Stuttgart. Auch der Bundespräsident fragt nach der Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Sind die Kirchen während der Pandemie etwas zu leise geworden?
Entscheidender ist, glaube ich, dass Missbrauch, Vertuschung und schleppende Aufklärung viel Vertrauen beschädigt, bei manchen zerstört haben und zugleich eben auch viel Selbstvertrauen, ganz viel Selbstvertrauen der Kirche. Viele haben sich abgewendet und viele aus Enttäuschung, ich weiß das.
Sexualisierte Gewalt, Zölibat, Frauen ohne Priesteramt. Viele auf dem Katholikentag erhoffen sich konkrete Antworten von ihrer Kirche.
Die Kirche müsste sich selbst auch ändern, ja, vor allen Dingen gerade mit, dass Pfarrer heiraten dürfen, dass auch Frauen Pfarrerinnen werden dürfen.
Ohne Frauen wird es in der Kirche gar nicht gehen, aber man setzt sie immer nur unbezahlt ein und ehrenamtlich, ja, und das finde ich nicht sehr gut.
Es gibt sehr viel Macht und Verantwortung in den Händen weniger Männer. Und ich finde das im Jahr 2022 nicht mehr zeitgemäß.
So gelassen die Präsidentin des Katholikentages auch wirkt. Bei der Benachteiligung von Frauen will sie unnachgiebig sein.
Wir werden an der Kulturveränderung arbeiten und wir werden uns diese Diskriminierung auch als Frauen nicht mehr gefallen lassen.
Bis Sonntag können sich Laien und Kirchenvertreter auch über diese Problematik auseinandersetzen.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass Familien mit mehreren Kindern stärker entlastet werden müssen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Eltern mit mindestens 2 Kindern sollen künftig weniger Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen als solche mit nur einem Kind. Derzeit würden kinderreiche Familien in verfassungswidriger Weise benachteiligt, entschied das Bundesverfassungsgericht. Bis zum kommenden Sommer hat der Gesetzgeber nun Zeit für eine Neuregelung. Bei der Renten- und Krankenversicherung dagegen sah das Gericht keine Notwendigkeit, die Beiträge kinderreicher Eltern zu senken. Die Bundesregierung will die Regeln für die Klimaabgabe bei Wohngebäuden ändern. Vom kommenden Jahr an sollen Mieterinnen und Mieter diese nicht länger alleine zahlen, sondern Vermietende sollen an den Kosten beteiligt werden. Das Kabinett brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Geplant ist ein Stufenmodell, nach dem Vermietende umso weniger zahlen müssen, je energieeffizienter ihr Haus oder ihre Wohnung ist. Verbraucherschützer halten die Belastung der Mieterseite weiter für zu hoch. Lebensmittel sind im April dieses Jahres deutlich teurer geworden, im EU-Schnitt um 8,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. In Deutschland stiegen die Preise um 8,5%. Ein Grund ist der Krieg gegen die Ukraine. Einzelheiten von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Um fast 9% teurere Lebensmittel, das ist enorm. Gefühlt ist der Anstieg bei den Nahrungsmittelpreisen noch um einiges höher. Denn als tägliche und lebenswichtige Angelegenheit nehmen wir eine Verteuerung beim Essen noch viel heftiger wahr als bei anderen Warengruppen. Zumal einzelne Produkte einen riesigen Preissprung gemacht haben. Bei Speisefetten und Ölen fiel er mit 27% am heftigsten aus. Fleisch kostete 12%, Brot- und Getreideerzeugnisse rund 9% mehr. Fühlt sich für uns in Deutschland schon erdrückend an. In Osteuropa jedoch fielen die Preissteigerungen noch um einiges höher aus, wegen der noch größeren Abhängigkeit von russischen und ukrainischen Waren. Da die Einkommen in Osteuropa geringer sind, müssen die Menschen einen noch größeren Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden.
In Großbritannien hat ein offizieller Untersuchungsbericht Vorwürfe gegen Premierminister Johnson im Zuge der sogenannten Partygate-Affäre bestätigt. Johnson hat demnach in seinem Amts- und Wohnsitz Partys geduldet, bei denen Kabinettsmitglieder gegen die Corona-Beschränkungen verstießen, die sie selbst beschlossen hatten. Teilweise soll dabei sehr viel Alkohol geflossen sein. Johnson bekannte sich im Parlament zwar zu seiner Verantwortung, lehnte aber einen Rücktritt ab.
Der Klimawandel spielt ja bei vielen unserer Tagesthemen eine große Rolle. Und das ist bei unserem nächsten Thema nicht anders. Denn auch das hier ist, da sind sich die Experten sicher, eine Folge von steigenden Temperaturen, von immer mehr Trockenheit und weniger Regen. Dass der Wald häufiger und heftiger brennt. Besonders betroffen ist hier in Deutschland der Nordosten. In Brandenburg gab es in diesem Jahr allein schon mehr Waldbrände als im gesamten Vorjahr. Und das verlangt denen einiges ab, deren Aufgabe es ist, diese Brände zu bekämpfen. Andreas König war mittendrin in der Mark Brandenburg in Märkisch-Buchholz und traf dort auf Feuerwehrleute am Limit.
Mal ist es die brennende Zigarettenkippe, mal Munitionsreste wie diese Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die die Flammen lodern lassen.
Wird halt illegal ausgebuddelt, bleibt liegen, die Sonne scheint drauf und irgendwann entzündet sich diese Geschichte halt. Ja.
Vor ein paar Tagen erst hat es gebrannt in diesem Waldstück bei Märkisch-Buchholz. Zum Glück wurde die Freiwillige Feuerwehr rechtzeitig alarmiert und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Für sie war es bereits der 11. Brand in diesem Jahr. Dauerstress auch für einen erfahrenen Feuerwehrmann wie Ronny Scharschmidt. Seit 20 Jahren ist der Rettungssanitäter dabei ehrenamtlich.
Waldbrand ist unendlich kräfteraubend. Wir brauchen, also desto größer so ein Feuer wird, Unmengen an Personal. Die Leute müssen Schläuche ziehen, die sind unheimlich schwer in dicken Sachen, mit Helm, mit voller Schutzausrüstung, gerade wegen der Munition.
Nicht immer können die Feuer rechtzeitig eingedämmt werden, dann werden sie schnell zu verheerenden Großbränden wie in den Hitzesommern 2018, 2019 hier in der Lieberoser Heide. Die Waldbrände rechtzeitig zu erkennen, ist daher das A und O. 105 solcher Sensorkameras auf Türmen und Funkmasten überwachen Brandenburgs Wälder speziell hier im Süden des Landes. So landete per Funk auch der Brand bei Märkisch-Buchholz auf den Monitoren der Überwachungszentrale in Wünsdorf. Hier werden die Meldungen der Sensoren ausgewertet und im Fall der Fälle die Rettungsleitstellen alarmiert. In diesem Jahr geschah das bereits fast 130 Mal.
Wenn wir diese langanhaltenden Dürreperioden, so wie wir sie jetzt in den vergangenen Monaten, aber auch in den vergangenen Jahren hatten, uns wieder ereilen, dann steht uns ein brandheißes Jahr bevor.
Eine Rauchsäule zeigt sich auf dem Monitor von Laura Kuhnt. Die Forstwirtin arbeitet seit 2 Jahren hier in der Frühwarnzentrale. Doch die Meldung entpuppt sich als Scheunenbrand im benachbarten Sachsen-Anhalt, gut 100 Kilometer entfernt. Entwarnung für die Brandenburger, doch keine Entspannung für Laura Kuhnt und ihre Kollegen.
Es kann jederzeit eine Meldung reinkommen, wo schon ein Brand sehr, sehr weit entwickelt ist, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich schnell handeln und wir hoffen, dass es nicht weiter ausartet, dass er schnell in dem Falle gelöscht wird.
Auch in den Wäldern von Marc Illerich brennt es regelmäßig. Seit 20 Jahren bewirtschaftet er hier in Brandenburg 6.500 Hektar, die einem privaten Waldbesitzer gehören. Da erscheint eine etwa Fußballfeld große verkohlte Fläche nach dem jüngsten Brand eher unbedeutend. Es ist die Häufigkeit der Feuer, die Illerich zu schaffen macht.
Na, das sind 0,2 Hektar, sagen wir mal irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Euro Schaden. Etwa, hier in dem Fall.
Hört sich jetzt nicht so viel
nicht ja, so viel ist an. Für den Betrieb unserer Größenordnung jetzt nicht das große Problem, aber es hätten halt auch schnell 200 oder 400 Hektar werden können.
Langfristig setzt Illerich auf Waldumbau. Weg von Kiefernplantagen hin zu gemischten Laub- und Nadelwäldern. Das hilft auch beim Brandschutz, ein wenig zumindest.
Wenn wir uns den Boden hier anschauen, dadurch, dass mehr Feuchtigkeit im System gehalten wird, hat natürlich auch das Bodenleben. Ja, also ich sage jetzt mal Pilze, Mikroorganismen, Regenwurm und Co. hat natürlich eine wesentlich bessere Grundlage zu arbeiten und somit haben wir weniger brennbares Material hier im System.
Aber wenn es jetzt 3-4 Wochen trocken ist, dann
würde es auch hier brennen.
Auch wenn der Regen in den zurückliegenden Tagen die Lage etwas beruhigt hat, die Märkisch-Buchholzer Feuerwehr richtet sich auf eine lange Waldbrandsaison ein. Ab nächster Woche soll es ja schon wieder warm und trocken werden.
Es waren solche auf Hochglanz getrimmten Bilder, garniert mit den coolsten Pop-Sounds der Zeit, die viele Kinogänger elektrisierten. Damals 1986. Top Gun, der Inbegriff des 80er-Jahre-Kinos, der Tom Cruise endgültig zum Superstar machte. Ein Film, den allerdings nicht alle gut fanden, nicht zuletzt, weil das US-Militär ihn mitfinanziert hatte. Eine gute Investition, denn Top Gun löste einen regelrechten Run auf die Army aus. Nun steigt Pete Maverick Mitchell alias Tom Cruise wieder ins Cockpit und heute wie damals werden sich die Geister scheiden. Ist es Militärverherrlichung, eher was für geistige Tiefflieger oder ein Höhenflug besten Action-Kinos alter Schule? Da sind sich auch die Filmkritikerinnen nicht ganz einig, die Ann-Britt Backenbühl über Top Gun Maverick befragt hat.
Exzessive Gegenlichtästhetik, dazu der Sound der 80er. Nein, kein Déjà-vu. 36 Jahre sind vergangen wie im Fluge und Tom Cruise sitzt immer noch im Cockpit. Jetzt als Ausbilder in Top Gun Maverick.
Für mich ist Top Gun Maverick tatsächlich einer der Blockbuster des Jahres bisher. Nicht unbedingt aufgrund der feinfühligen Geschichte, sondern vor allem durch die fulminant choreografierte Action-Szenen im Himmel.
Für das Düsenjet-Ballett war monatelanges Training nötig. Nur so konnten die Schauspielerinnen und Schauspieler die extremen Belastungen überhaupt aushalten. Regisseur Joseph Kosinski hat für Top Gun Maverick ordentlich recycelt. Das knallige 80er-Jahre-Styling, die Vintage-Fliegerjacke, Tom Cruise Lieblingsbike. Andere Kritikerinnen finden das einfallslos.
Man knüpft in dem Sinne halt nur an, eine Fortsetzung, die an sich als solches keine Weiterentwicklung irgendeiner Story hat. Das ist eigentlich der Punkt. Es ist halt eine komplette Referenz auf das, was man kennt.
Guten Morgen, Flieger.
Tom Cruise, fast 60, wirkt kaum gealtert und spielt noch immer den Draufgänger. Politisch wagt der Film jedoch nichts, vermeidet sämtliche Bezüge zur Weltlage. Das Land, in dem eine Anlage zur Urananreicherung vernichtet werden soll, bleibt namenlos. Der Feind anonym. 10 Jahre brauchte die Produktion, wurde wegen Corona mehrfach verschoben und kommt jetzt ausgerechnet zu Zeiten des Ukraine-Kriegs in die Kinos, für viele nicht unbedingt zur rechten Zeit.
Die äußeren Umstände dieses Filmstarts, die kann man dem Film nicht vorwerfen. Man kann sich aber darüber Gedanken machen, 10 Jahre lang, wer war an der Regierung, wer hat Interesse, für was, welche Aussage ist dahinter, warum wird so ein Film überhaupt gemacht?
Wie 1986 machte das US-Verteidigungsministerium auch bei Top Gun Maverick militärische und finanzielle Mittel locker, nickte Drehbuch und Rohschnitt ab. Produktionskosten insgesamt 150 Millionen US-Dollar. Ein teurer Imagefilm, aber für manchen Kinokenner noch keine Kriegspropaganda.
Es geht nicht ums Kämpfen und nicht ums Töten. Es steht ganz klar die Kameradschaft im Vordergrund, dieses Teambuilding, was Tom Cruise als Maverick, als Navy-Lehrer machen muss. Und es geht hier auch wieder ganz klar um die Action und um die Bilder.
Kitschig, maßlos und ja, fernab jeder Realität. Cool? Auf jeden Fall fast 2,5 Stunden Hollywood-Pathos-Formel im Überfliegermodus.
Und die Jungs und Mädels in ihren fliegenden Kisten können sie dann ab morgen im Kino sehen. Und uns bleibt jetzt noch der Blick aufs Wetter. Lädt das ein zum Vatertagsausflug morgen, Sven Plöger?
Ich wollte gerade Aline sagen, morgen sind dann auch ein paar Jungs wahrscheinlich unterwegs, wahrscheinlich auch ein paar Mädels, aber überwiegend die Jungs mit ihren Vatertagsausflügen. Und ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, das will ich thematisieren, will aber zuvor ein Bild zeigen. Und das ist ein Bild, was am Darßer Ort heute Klaus Hase aufgenommen hat. Und ich wandere mal hier ein bisschen raus, dass man das sieht. Das ist eine sogenannte Shelf Cloud. Und Shelf Clouds sind sehr beeindruckend in Zusammenhang mit Schauern und Gewittern, die es dort gegeben hat. Und es ist insgesamt ein bisschen wechselhaft, auch am morgigen Christi-Himmelfahrtstag. Und deswegen haben wir mal ein bisschen in Sachen Sonnenschein nachgeguckt. Was gibt's? Vor allem, wenn man ganz im Norden und ganz im Südwesten ist, dann gibt es mehr als 10 Sonnenscheinstunden teilweise. Im Norden sind es dann manchmal etwas drunter, 8 bis 10 Stunden, gilt auch für den Süden. In der Mitte ist es etwas problematischer, gerade hier von der Eifel übers Sauerland bis zum Harz. Da hängen die Wolken so ein bisschen fest, da muss man dann ein bisschen länger gucken. Für all jene, die vielleicht vorhaben, mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend zu radeln. Mein persönlicher Tipp, ich würde von West nach Ost fahren, weil dann hat man meistens Rückenwind. Der nimmt nach Norden zu, Windstärke 4, dann ganz im Norden sogar Stärke 6, also durchaus starker Wind. Wir gucken mal das Wetter dazu an. Was passiert? Da kommt dieses Frontensystem heute Nacht reingezogen mit ein paar Regengüssen. Das löst sich morgen im Tagesverlauf zwar auf der einen Seite auf, es gibt immer weniger Regen, Klammer auf, Natur braucht's ja dringend, haben wir gerade bei mittendrin auch mitbekommen. Und dann gibt es aber doch hier von Norden kommend einzelne Schauer, die sich dann wieder in der Nacht zum Freitag ausbreiten. Also ein gewisses Durcheinander ist dabei. Die Frühtemperaturen bewegen sich morgen bei 9 bis 14 Grad, höhere Mulden Richtung Fichtelgebirge bei 6 Grad, da ist ein bisschen frischer. Sonst ganz im Norden, hier Schleswig-Holstein, 16 Grad, mit dem Wind dann ordentlich kühl, im Südwesten 24, alle anderen dazwischen. Und das sind die Aussichten, sehr wechselhaftes Wetter im Norden und in der Mitte am Freitag und Samstag, im Süden freundlicher, am Freitag noch bis 25 Grad. Am Samstag, Aline, wird es dann dort auch allmählich frischer.
Also mit dem Fahrrad von West nach Ost habe ich heute gelernt. Danke, Sven.
Genau.
Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen. Um 0.15 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.